glaube, alle hier wissen, was das ist oder wie es sich anfühlt, entmutigt zu sein. Dass man den Mut verliert. Also wir brauchen eigentlich Mut, um jeden Tag anzugehen. Weil für uns, jeder Tag ist eine große Fragezeichen, menschlich betrachtet. Du und ich wissen gar nicht, was auf uns zukommen wird an diesem Tag. Wir stehen auf und oft stehen wir auf, fühlen uns halbwegs gut. So sind, wenn wir nicht gerade jetzt irgendeine Krankheit haben oder Erkältung oder irgendwas, wir stehen auf, wir fühlen uns fit und gut. Wir verbringen Zeit mit dem Herrn, wir gehen in den Tag hinein, aber wissen nicht, was auf uns zukommt. Und jeden Tag verlangt von uns eine gewisse Mut, eine gewisse Bereitschaft, diesen Tag anzugehen und mit dem Herrn alles, was auf uns zukommt, zu bewältigen. Ob es jetzt in der Arbeit ist oder ob es in der Familie ist, ob es in der aktuellen, was in der Welt gerade passiert. Ich weiß nicht, wie es euch war, aber ich kann mich sehr, sehr genau daran erinnern, wie mein Tag war am 11. September 2001, als ich bin aufgestanden, habe ganz normale Arbeit getan und dann habe ich irgendwie mitgekriegt, dass irgendwas passiert ist, habe dann Nachrichten eingeschaltet und boom. Und seitdem, die Welt hat sich verändert. Wir brauchen einen gewissen Mut. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Von einem Tag zum nächsten. Manche Leute stehen auf, gesund, und sie schlafen dann ein im Spital. Weil sie wussten nicht, dass gerade an diesem Tag ein Autounfall passieren wird. Oder gerade an diesem Tag irgendeine Krankheit entdeckt wird. Wir wissen wirklich nicht, was dieses Jahr mit sich bringen wird. Und eines, was der Feind tun möchte, ist, er will uns entmutigen. Er will uns wirklich schwächen. Paulus hat geschrieben hier in Vers 8 auch, was er erlebt hat. Er hat einen irdischen Gefäß. Was er damit sagen will, ist, dass sein Körper, wer er ist, sehr schwach ist. Er ist nicht stark in seinem Körper, ein irdischen Gefäß. Aber dieser Schatz, die Kraft, die da ist, ist von Gott und nicht von uns. Was hat Paulus alles erlebt? Vers 8. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Bedrängnis ohne Zerstörung, persönliche. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Vers 9 in 2. Korinther 4 sagt Paulus weiter, auch und unter Inspiration des Heiligen Geistes. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen. Aber wir kommen nicht um. Er erzählt genauer, was er alles erlebt hat in Kapitel 11. Wenn wir 2. Korinther 11 aufschlagen würden, dann sehen wir ein Zeugnis von seinem Leben. Da gab es nämlich Menschen, die meinten, dass der Paulus nicht wirklich ein Apostel wäre, nicht einer ist, der für den Herrn Jesus was getan hat. Und Paulus verteidigt seinen Dienst. Interessante Sache, wenn ein Diener des Herrn angegriffen wird und es dreht sich um ihn einfach persönlich, sagen wir jetzt, jemand sagt, Paulus, du hast eine hässliche Nase. Der Paulus hätte sicherlich gesagt, mag schon sein. Er hätte sich nicht verteidigt. Aber jemand hat ihn angegriffen und wollte ihn eigentlich als Diener des Herrn zerstören, damit er den Herrn Jesus nicht weiter dienen konnte. Und unter solche Umständen verteidigt sich der Paulus und sagt, nein, nein, das geht nicht. Weil mein Dienst für den Herrn ist der Grund, warum ich lebe. Es ist mein Leben. Ich bin nicht da für mich. Du kannst mich persönlich angreifen. Mein Kopf schaut hässlich aus oder ich bin klein von Gestalt oder was auch immer. Ist völlig egal. Aber wenn du jetzt sagst, ich darf den Herrn nicht dienen. Ich erkläre euch, ich darf sehr wohl dem Herrn dienen. Ich bin ein Diener des Herrn und ich habe sehr viel für den Herrn gelitten. Und er verteidigt seinen Dienst. Und hier erzählt er eigentlich alles, was er erlebt hat in seinem Dienst. Vers 22, Sind sie Hebräer, also diese Leute, die ihn angegriffen haben, das waren wahrscheinlich die Judaisten, die gleiche Leute, die wir im Galaterbrief begegnet sind. Also ich bin es auch. Sind sie Israeliten? Ich auch. Sind sie Abrahams Same? Ich auch. Sind sie Diener des Christus? Ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einem empfangen. Wir sind hier in 2. Korinther 11 und Vers 24 und er zählt einfach weiter. Wie oft? Ich habe 5x40 Schläge weniger einem empfangen. Das alleine ist genug. Jedes Mal hätte er leicht sterben können. 5-mal hat er das erlebt. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Hat er Gefahr erlebt? Ich glaube schon. Also er hat viel, viel schwierige Sachen erlebt. In Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte, in Blöße, zu all dem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach? Und ich bin nicht auch schwach. Wem wird Anstoß bereitet? Und ich empfinde nicht brennenden Schmerz. Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Und er geht dann und erzählt mehr und mehr von seinen Erlebnisse als Apostel. Tatsache ist, Paulus hat verstanden, was das bedeutet, in einem schwachen Zustand zu sein, in Gefahren zu sein, zu erkennen, dass das Irdische vorübergehend ist und total unberechenbar ist. Und was für eine Gefahr es ist, dass in solchen Situationen, was für eine Versuchung es ist, entmutigt zu sein, den Mut zu verlieren. Und er hat uns dann hier in Kapitel 4 etwas gesagt, wo wir in seinem Denken hineinschauen dürfen. Magst du das? Ich glaube, wenn jemand in meinem Kopf hineinschauen könnte, in meinem Denken hineinschauen könnte, ich würde denken, oh, der ist ja komisch und wahrscheinlich den will ich nie wieder anhören. Also wir sind nicht wie der Paulus. Paulus ist der einzige Mensch, wo unter Inspiration der Heilige Geist hat Paulus dazu geführt, dass er schreibt und sagt, folge mir nach, so wie ich auch Jesus nachfolge. Und das ist auch sein Denken. Und wir sehen hier, wie er gedacht hat. Er sagt, darum lassen wir uns, so in seiner Gruppe, nicht nur er alleine, sondern in seiner Gruppe, die Menschen, die mit ihm den Herrn Jesus gedient haben, weil alle diese Dinge hat er nicht als Einzelmann erlebt. Der war nicht ein Einzelgänger, der nur für sich alleine herumgegangen ist und allen anderen gelehrt und geführt hat, sondern es war immer eine Gruppe. Das war immer eine Mannschaft. Und vor allem hinter das, was er getan hat, stand eine Gemeinde. Und das war wir. Das ist, wer diese wir sind. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern, okay, wie konnten sie sich nicht entmutigen lassen? 2019, ich darf euch leider versprechen, ich bin kein Prophet, aber ich weiß, wie das Leben funktioniert. Es gab in meinem Leben kein einziges Jahr, wo nicht irgendetwas vorgekommen ist, die mich leicht hätte entmutigen können oder, leider, muss ich zugeben, entmutigt hat und ich musste durch die Gnade Gottes wieder damit richtig umgehen und Buße tun und wieder aufstehen und vorwärts gehen. Es wird vielleicht auch in unserem Leben dieses Jahr Dinge geben, die uns entmutigen könnten, wo wir den Mut verlieren, wo wir uns schwer tun, weiterzugehen, wo wir vielleicht in unserem Kopf denken, was nützt das Ganze? Wo der Feind uns eigentlich unbrauchbar machen will, weil er uns ablenkt vom Wesentlichen und uns fokussiert auf das, was uns gerade stört, das, was die Herausforderung ist, die wir gerade haben. Könnte sein, dass wir durch irgendwelche Dinge wie Stress entmutigt werden. Das kann auch sein. Manchmal ist man so total beschäftigt, so unter Stress mit so vielen verschiedenen Dingen, dass man einfach denkt, oh, ich schaffe das nicht mehr. Oder vielleicht könnte es sein, dass wir durch irgendwelche Schwierigkeiten oder Probleme, und ich kann aus persönlicher Erfahrung geben, manchmal sind nicht die persönlich meine Probleme, manchmal sind es die Probleme, die wir in der Familie erleben. Ob es unsere eigene Familie und Kinder sind oder die Familie, die gerade Brüder oder Schwestern oder Eltern oder was auch immer, Herausforderungen, die wir erleben, die manchmal so schwer sind, dass sie uns bedrücken, dass wir bedrückt werden dadurch. Echt eine große Herausforderung. Und natürlich noch schwieriger für uns sind dann die geistliche Herausforderung, die wir erleben. Wo auch wir mit unserer eigenen Sündhaftigkeit kämpfen und oder vielleicht, wo wir versuchen, andere Leute von Jesus zu erzählen oder Christen, die wir kennen, zu helfen, dass sie in der Heiligung wachsen und stabile, starke Christen werden. Und wie der Paulus sagt, nachdem er das Ganze aufgelistet hat, was er erlebt hat, und zum Schluss sagte er eigentlich da in Vers Kapitel 11, das, was ihm ganz besonders viel Schwierigkeiten gemacht hat, zu all dem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wenn jemand hier schwach ist, dann spüre ich das auch. Und das ist nicht nur etwas, das Paulus erlebt, das erleben Geschwister in alle Gemeinden. Nicht nur der Älteste in einer Gemeinde, auch die Geschwister. Jeder von uns spürt das mit, wenn einer, der in der Gemeinde ist, gerade leidet oder gerade in eine starke Anfechtung ist und wir beten mit und wir tragen diese Schmerzen, diese Herausforderung mit. Das ist wie ein Leib funktioniert. Also wir alle wissen, wie das ist. Wenn du mit einem Hammer deinen Finger triffst, dann leidet dein ganzen Körper mit. Also du spürst das im ganzen Körper. So funktioniert ein Leib, das gesund ist. Es wird dieses Jahr auch Dinge geben in unserer Gemeinde, Familie, die wir jetzt noch nicht wissen, die für uns eine große Herausforderung sein und darstellen werden. Dinge, die uns ablenken würden oder uns entmutigen könnten, wenn wir nicht in der Gnade des Herrn damit umgehen. Paulus sagt, ich lasse mich nicht entmutigen. So, die Versuchung war da. Er wusste, dass das möglich sein könnte, aber er kämpft dagegen. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Interessant. Hast du gewusst, dass du einen äußeren Mensch hast und einen inneren? Wir reden hier von einem Unterschied zwischen unser Körper und unser Geist. Wer wir sind innerlich. Dass unser Körper geht zugrunde. Altern ist eine ganz normale Sache. Also wir alle, die jetzt nicht mehr 20 sind oder 10 oder so, wissen, wie das war, als wir Dinge, die wir früher machen konnten, die wir heute nicht gleich so machen können. Also nicht, dass wir nichts mehr machen können, aber es ist nicht so wie früher. Dass unser äußerer Mensch zugrunde geht. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. So, Paulus zeigt uns, wie er denkt. Er erkennt, wie es ihm geht äußerlich, aber er sagt uns, wie es ihm innerlich geht. Und er sagt, innerlich eigentlich werde ich nicht schwächer und schwächer. Innerlich werde ich stärker und stärker. Und schaue auf Dinge, die ich nicht sehen kann. Wenn wir jetzt diese Stelle und die anderen, die wir vorher gelesen haben, betrachten, wie könnten wir formulieren, warum wir uns mit dieser Tatsache schwer tun? Was ist es, das uns diese Realität, diese Wahrheit schwer macht, danach zu leben, dadurch ermutigt zu sein? Diese zwei Menschen, die wir haben, dieser äußere Mensch und innerlicher Mensch, warum tun wir uns schwer? Ich glaube, ganz einfach gesagt, wir tun uns schwer, für etwas zu leben, das wir heute nicht in der Hand haben können. Es ist nicht etwas, das ich berühren kann und anschauen kann. Oh, schau, das ist ein iPad. Wow, ist das das Neueste? Nein, oh, schade. Funktioniert es noch? Ja, oh, super. Brauchst du den Neueste? Nein, prima. In der Hand, ich habe das, ich schaue es mir an. Es ist ein Ding, es ist greifbar. Es ist okay, das ist super. Oder Beziehungen, Menschen, wir schauen die an, wir können die umarmen, wir können was schenken, wir können was zurückkommen, wir können reden. Aber das, wovon der Paulus hier spricht, ist etwas, das er nicht sehen kann. Ja, auch den Herrn Jesus hat der Paulus gesehen, aber du und ich, wir haben ihn nie gesehen. Und die Bibel verlangt von uns, der Herr verlangt von uns, dass wir für ihn leben. Für etwas, das wir nicht sehen mit unseren Augen, nicht begreifen, nicht antasten können mit unseren Händen, sondern mit unserem Geist, mit unserem innerlichen Mensch begreifen können. Dass der Heilige Geist in uns offenbart, dass wir verstehen durch das Wort Gottes. Das ist was, das für uns, glaube ich, schwer macht. Weil die Dinge, die wir sehen können, die kommen uns so vor, als ob das die echte Sachen sind. Dass die wahre Probleme des Lebens sind. Das ist das echte, die echte Ziele, die wir verfolgen müssen, weil genau das ist, was ich brauche. Aber Paulus hat verstanden, die Dinge, die wir sehen, sind alle vergänglich. Das hat er ganz klar in dem Zusammenhang. Und das habt ihr auf euren Zetteln. Ihr müsst das jetzt nicht schreiben. Ich gehe das nur schnell durch. Das, was er bis jetzt in Kapitel 4 gesagt hat, ist, Gott gibt uns Gnade, warum wir dem Herrn mutig dienen können, auch wenn wir Widerstand oder Herausforderungen erleben. Warum? Naja, weil wir eben Barmherzigkeit bekommen haben, Vers 1. Das bezieht sich auf das Evangelium. Wir haben durch Jesus Christus Erlösung bekommen, Vergebung von unseren Sünden. Barmherzigkeit Gottes führt uns dazu, mit Integrität zu dienen. Und die Barmherzigkeit Gottes motiviert uns dazu, evangelistisch eifrig zu sein. Da wir errettet worden sind, dann wollen wir eifrig andere Menschen diese frohe Botschaft weitergeben. Das ist was höchst persönlich für uns. Wir haben es nicht nur in unserem Kopf verstanden, wir haben es in unserem Herzen hautnah, wirklich persönlich erlebt. Diese Barmherzigkeit Gottes macht uns auch demütig. Okay, und dann Vers 7 bis 15, weil wir die Kraft Gottes zur Verfügung haben, deswegen wollen wir auch eben mutig dienen. Wir haben diese Kraft Gottes, nicht in unser irdenen Gefäße, die schwach sind, sondern in das, die Kraft, die Gott uns gibt. Kraft, die unsere Schwachheit überwindet und Kraft, die Gott verherrlichen kann. Kraft, das ist die Gnade des Heiligen Geistes. Die Kraft, die er in uns gegeben hat, diese Kraft ist etwas, das nicht sichtbar ist. Du kannst es nicht trinken. Es ist kein Power Energy Bar, die du essen kannst in der Früh. Es ist etwas, das du bekommst durch die Gemeinschaft. Und wir dürfen jetzt ganz kurz auch noch Kapitel 3, Vers 18 anschauen, weil da dieser Schlüssel ist, woher diese Kraft kommt. Vers 18 in 2. Korinther 3, 3 ist natürlich die Kapitel direkt vor Kapitel 4, ich glaube, das haben wir alle begriffen, aber er schließt Kapitel 3 damit ab, indem er sagt, weil wir alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wenn du und ich Zeit mit Jesus verbringen und ihm anschauen, und wir schauen seine Herrlichkeit an, das färbt an uns ab. Das verändert uns. Das ist Beziehung. Diese Beziehung ist die Quelle der Kraft. Es ist nicht eine ritualistische, äußerliche Sache. Es ist eine innerliche Beziehungssache, wo Gott uns seine Gnade gibt. Und dann, in Kapitel 4, kommen wir zu unserem Text für heute. Vers 16 bis eigentlich Kapitel 5, Vers 1, zeigt er uns, wie er eine ewige Perspektive haben konnte. So, wir haben Barmherzigkeit bekommen, wir haben die Kraft Gottes, die uns zur Verfügung steht, und jetzt sagt er, deswegen schauen wir auf das Unsichtbare, nicht auf das Sichtbare. Wir lassen uns nicht entmutigen. Gottes Kraft steht uns zur Verfügung. Seine Barmherzigkeit ist das, was wir erlebt haben. So schaut auf ihn. Und wie der Autor von Hebräerbrief wirklich wunderbar gesagt hat, in Hebräer 12, er sagt in Hebräer 12, Vers 3, achtet doch auf ihn. Genau das gleiche wie in Kapitel 3, Vers 18 in 2. Korintherbrief. Ihn ist Jesus. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Paulus sagt, ich lasse mich nicht entmutigen. Ich achte auf Jesus. Ich lasse mich verwandeln, indem ich auf Jesus schaue, mit Jesus Gemeinschaft habe. Kurz gesagt, wer eine ewige Lebensperspektive hat, der wird trotz Widerstand und Herausforderung dem Herrn mutig dienen. Und du weißt ganz genau, wie das ist im Leben. Das Leben wird voll, das Leben wird stressig, das Leben wird schwierig. Und dann versuchen, wenn das vorkommt, wenn wir nicht diese Ewigkeitsperspektive haben, dann versuchen wir eigentlich in eigener Kraft irgendwie damit umzugehen. Wir versuchen irgendwie in eigener Kraft. Und dann fangen solche Dinge an, manchmal wie, oh, ich habe keine Zeit, um in der Bibel zu lesen. Oh, ich habe keine Zeit jetzt, um in der Gemeinde zu gehen. Oder ich habe keine Zeit, um mit jemandem von Jesus zu reden. Aber das sind die Dinge, die uns dann eigentlich wegbringen von unserer Kraftquelle. Eigentlich in solche Stresszeiten müssten wir noch mehr Zeit im Wort verbringen, noch mehr Zeit, mehr Gemeinschaft mit Geschwistern haben. Suchen, dass wir die Prioritäten noch mehr auf Richtung Himmel setzen und nicht auf irdische Dinge. Weil diese himmlischen Sachen sind das, was uns überhaupt die Kraft geben für das Irdische. Und wenn wir die himmlischen Ziele nicht erreichen, dann haben wir die irdischen Ziele erreicht für nichts. Es bringt gar nichts. So, was sagt Paulus, sein Denken? Erstens, er hat einfach schlicht und einfach verstanden, der äußere Mensch geht zugrunde. Lass dich nicht entmutigen. Wie soll das jetzt für uns ermutigend sein? Naja, es ist deswegen ermutigend, weil wenn wir das begriffen haben, soll es uns dann nicht überraschen, wenn Dinge vorkommen. Okay, das Alter, so alt werden, überrascht uns sowieso nicht. Und wenn wir dann merken, oh, ich bin jetzt nicht mehr so fit und stark, wie ich früher war, ich könnte entmutigt sein, es sei denn, ich verstehe, das ist ja ganz normal. Ich sollte eigentlich ermutigt sein, dass es mich noch gibt. Okay. Danke, Herr, dass ich noch lebe heute. Okay, ich bin jetzt so alt. Und was war die durchschnittliche Lebenserwartung vor 200 Jahren? Es war nicht 80 Jahre, das kann ich euch schon sagen. Und je nachdem, wo du bist, sogar heute in dieser Welt, gibt es Länder, wo die durchschnittliche Lebenserwartung so um die 40 Jahre alt ist. Da bin ich schon ein alter Mann in diese Länder. Ich bin richtig alt. Meine. Jeden Tag ist ein Geschenk Gottes. Jeden Tag. Wir sind auf der Durchreise und wir dürfen nicht unsere Reise verwechseln mit unser Ziel, wo wir hinwollen. Als Beispiel, sag mal, es gäbe einen König und er hat einen Sohn und dieser König regiert über ein riesiges Reich, also richtig groß und viel Macht und viel Geld, viel kann der König tun. Und dieser König, um seinen Sohn eine Freude zu bereiten, hat für seinen Sohn in einem entfernten Land eine ganz tolle Überraschung vorbereitet. Und er sagt zu seinem Sohn, hey, lieber Sohn, ich habe für dich was Wunderbares vorbereitet. Du musst zu diesem Land hier dorthin reisen. Du musst dich dorthin begeben und dort wirst du die größte Freude deines Lebens haben, die schönste Zeit deines Lebens verbringen, weil ich alles dort für dich perfekt vorbereitet habe. Und auf der Durchreise, das Einzige, was ich von dir möchte, ist, dass du überall, wo du hingehst, von mir erzählst und unserer Familie einfach Ehre gibst. Und ja, erzähl du einfach von diesem Königreich, von deinem König, den du so gut kennst, damit ich die Ehre davon bekomme. Lass dich nicht ablenken. Und der Sohn begibt sich auf diese Reise und überall wird er dann angesprochen von verschiedenen Leuten. Er bekommt Angebote. Bleibst du nicht mal bei uns hier? Wir haben auch ein schönes Land. Wir können dir auch vieles geben. Oder wird abgelenkt in andere Art und Weisen. Je schneller er eigentlich dorthin kommt, desto mehr Freude wird er haben. Und jetzt sage ich nicht, dass wir uns beeilen sollen, um zu sterben und im Himmel zu sein. Was ich meine ist, wenn wir dafür leben und sagen, okay, das ist mein Ziel, ich bin hier nicht zu Hause, ich bin auf der Durchreise. Jedes Mal, dass ich mich ablenken lasse durch irgendwas Irdisches, und das ist mein Lebensziel, das ist meine Lebensfreude, dann habe ich mich für eigentlich einen Kitsch verführen lassen, das nichts bringt. Und solange wir das Unsichtbare vor Augen halten und sagen, okay, mein Vater hat mir was Wunderschönes vorbereitet im Himmel und ich lebe eigentlich für diesen anderen Vaterland, wie wir in Hebräer 11 gelesen haben, wie Abraham und Isaak und Jakob, die haben ihre Verheißung noch nicht bekommen, als die gestorben sind, aber sie haben es im Glauben gesehen. Sie waren überzeugt und sie folgten Jesus nach. Der Herr will, dass wir diese Ewigkeitsperspektive haben. Wir leben nicht für diese Durchreise, wir leben für das, was er für uns eines Tages vorbereitet hat. Der äußere Mensch geht zugrunde, lass dich nicht entmutigen. Körper und Gesundheit, wir wissen, wie das ist, dass das zeitlich begrenzt ist, dass es von heute auf morgen sich ändern kann. Aber auch die Dinge des Lebens, das brauchen wir auch nicht viel darüber sagen, oder? Wenn du jetzt für materialistische Dinge lebst, wenn wir materialistische Dinge vor Augen halten, das erfüllt nicht. Also ich habe zu Hause habe ich einen Computer, der vor 10 Jahren das wirklich toll funktioniert hat und heute, der funktioniert immer noch, aber es ist eigentlich fast unbrauchbar, weil er zu alt ist. Und damals haben wir natürlich teures Geld dafür ausgegeben. Ich habe ein altes Navigationssystem für mein Auto, die ich auch vor 8 Jahren gekauft habe. 8 Jahre ist ja nichts. Aber das Ding ist fast unbrauchbar. Es dauert ewig lang, bis es verbindet mit den Satelliten. Und dann, wenn du in irgendeine Stadt hineinkommst, wo die Gebäude höher sind und gerade dann die Verbindung brauchst, dann fällt die Verbindung aus. Und dann sagst du, ja, wozu habe ich das Ding? Wozu bringt das was? Es ist alt und unnützlich. Wie viele Handys hast du jetzt in letzter Zeit gehabt, die nicht mehr funktionieren? Also ich habe ein paar Handys zu Hause herumliegen und ich denke mir, was tue ich jetzt mit diesen Dingen? Damals haben wir teures Geld dafür ausgegeben, aber jetzt sind die so alt, die funktionieren nicht mehr. Was bringt das? Kleidung. Ja, da muss man nicht viel sagen. Ich habe das Problem, dass die Kleidung nicht nur alt werden, die passen manchmal nicht mehr, aus verschiedenen Gründen. Und ich muss daran arbeiten. Also diese Sachen sind vergänglich. Die bringen uns keine Freude. Und sogar unsere geistigen Fähigkeiten können uns nicht Freude geben. Weil selbst da mit der Zeit merken wir, dass wir nicht mehr so ganz stark und fit sind wie früher. Ich hatte einen Professor an der Uni gehabt, der war so lustig und hat ein paar Mal gesagt, wisst ihr was, meine liebe Studenten, ich habe mehr in meinem Leben vergessen, als ihr bis jetzt gelernt habt. Ich denke, oh, okay. Wie viel man lernt und vergisst und man würde das gerne einfach für sich behalten. Manche können es besser als andere, aber es ist einfach, man merkt, wenn ich der Maßstab bin, dann habe ich Probleme. Selbst Anerkennung ist vergänglich. Wie zum Beispiel der Olympiasieger im Super-G im Jahr 1998. Wer war das? Okay, sehr gut. Der Daniel weiß das noch. Jetzt ist der Daniel wirklich, wird er gefördert. 76. Und du weißt es nicht? Das ist der Olympiasieger im Super-G. Wir sind in Österreich hier. Das ist Skifahren. Der hat Gold gewonnen. Nein. Aber das ist jetzt, der Franz Kramer hat Abfahrt gewonnen. Der hat Abfahrt gewonnen, da hast du recht. Aber nicht Super-G. Tut mir leid, nicht Super-G. Wisst ihr nicht? Ich hätte auch nicht gewusst, wenn ich es nicht nachgeschlagen hätte. Aber das war ein Schweizer. Susi, ich meine, ein Landsmann. Der Heini Hemmi. Ihr kennt Heini Hemmi nicht? Goldmedaillengewinner 1976. So viel Anerkennung. Und niemand kennt ihn jetzt. Ja, okay, das waren schon ein paar Jahre her, aber gut, nicht so lange her. Wir können nicht für diese irdischen Dinge leben. Die sind vergänglich. Ruhm ist schnell da und schnell weg. Aber das Interessante ist, Gott vergisst nichts. Er rechnet uns unsere Sünden nicht zu, da wir in Christus sind. Aber es ist nicht, dass er nicht mehr weiß, was wir getan haben. Und das Tolle ist, alles, was wir durch seine Gnade, durch die Kraft seines Geistes ihm zu Ehre getan hat, das wird er belohnen. Und das ist erstaunlich. Das ist wie, wenn ein Vater sein Kind das Geld gibt, die Kraft gibt, alles gibt und dann, weil er damit was Vernünftiges tut, auch dann eine Belohnung dazu gibt. Obwohl der Papa alles eigentlich ermöglicht hat und getan hat. Weil er einfach eine Freude daran hat, sein Kind zu belohnen. Weil er ihn lieb hat. Wenn wir nicht erkennen, dass die irdischen Dinge vergänglich sind, dann werden wir oft auch entmutigt. Aber wenn wir von vornherein verstehen, das ist normal. Und dafür lebe ich nicht. Das ist ein iPad, ja, aber das ist ein Werkzeug. Das ist nicht mein Gott. Okay? Und wenn ein neuer iPad rauskommt, dann sitzt man nicht am Ende des Sessels und sagt, oh, ich muss den Neuesten haben. Oh. Als ob ich lebe für das Neueste Technologie. Es gibt Leute, die genauso leben. Das wissen wir, oder? Das hat einer, ich glaube, das war bei der Jugendfreizeit erzählt, oder? Wo einer erzählt hat, es gibt im Internet so Videos von Menschen, die ihr neue Tech bekommen haben, ihr neue Sachen bekommen haben und sie filmen, wie sie das aufmachen. Okay. Wenn man nichts Besseres hat, wofür man lebt, dann filme einfach, dass du deinen Schachtel aufmachst und drin liegt ein neues Handy. Okay, da ist es. Und ja, du hast es gekriegt. Das ist so vergänglich. Der Herr Jesus gibt uns Schätze, die für die Ewigkeit Bedeutung haben. Und deswegen dürfen wir uns freuen. Dieser äußerliche Mensch, wir wissen, was da los ist. Wir leben in einer Welt, wo Dinge kaputt gehen, wo wir kaputt gehen, wo die Sachen gestohlen werden, wo die Sachen wirklich nicht langfristig wirken und funktionieren. Aber das innere Mensch, das, was wer wir wirklich sind, unser Körper ist nur unsere Hülle. Es trägt unser Geist, trägt unsere Seele, das Nicht-Materielle. Unser Körper wird eines Tages verwandelt werden durch die Kraft Jesu. Aber wir sind dann trotzdem immer noch uns. aber in dieser verwandelte Auferstehungsleib Jesu. Dieser innere Mensch wird erneuert und stärker. Deswegen sei ermutigt. Sei ermutigt. Selbst gleichzeitig, wo du merkst, das Äußere verfällt, das Äußere wird schlechter und schlechter. Durch die Gnade Gottes, das Innere wird stärker und stärker und stärker. Lass dich nicht entmutigen. Fokussiere auf den Herrn. So wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Der Herr Jesus entfernt vom Leben, was wertlos ist. Johannes 15, Vers 2. Jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Jesus ist der wahre Weinstock. Jesus lehrt uns neu zu denken. Epheser 4, Vers 23. Wir werden erneuert im Geist eurer Gesinnung. Hier ist ganz besonders ein Punkt, wo wir viel, viel Gnade und Kraft brauchen. Nicht nur Reinigung von Sünden, sondern auch Erneuerung von unserer Denkweise. Weil die Sünden, die wir begehen, entstehen aus unserem Herzen. Und unser Herz leitet unsere Gedanken. Und daher will der Herr, dass wir lernen, neu zu denken. Und die neue Denkweise ist mit unserem Herzenszustand verbunden. Und drittens, Jesus schenkt uns die Frucht des Geistes. Schauen wir das an. Galater 5. Wir kommen noch dazu, natürlich in unserer Galater Predigtreihe im Jahr 2019, so der Herr will. Aber es ist einfach schön, das zu betrachten. Was sind diese Frucht des Geistes, die der Herr uns geben möchte? Und gibt, sag ich mal anders, die gehören uns in Christus. Wir müssen das einfach wahrnehmen. Was haben wir? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Da merken wir hier auch wunderbar, oder? Ist das jetzt äußerer Mensch oder innerer Mensch? Das ist innerer Mensch. Und das ist, was der Geist, er verwandelt unser innerer Mensch. Das Äußerliche zergeht. Das ist etwas, das einfach immer wieder Schwachheit und so erleben wird in dieser Leid. Gefahren und Schmerzen und Hunger und Durst, wie Paulus da aufgelistet hat. Aber der innere Mensch, der Paulus konnte im Gefängnis mit Schmerzen und Leid singen. Der innere Mensch war voller Freude und Liebe und Langmut und Freundlichkeit. Stell dir vor, der Kerkermeister, vielleicht war es genau der gleiche Mann, der ihn verprügelt hat in Philippi. Der Kerkermeister will sich umbringen und der Paulus sitzt da im Gefängnis und sagt nicht in seinem Herzen, boah, super, ja, dann das hast du dir verdient eigentlich, nur zu, weil er ihn hasst, sondern er liebt den Kerkermeister und sagt, hey, tu dir nichts an, verletz dich nicht. Ja, du hast mich misshandelt, aber ich misshandle dich nicht. Dann sagt der Kerkermeister, was soll ich tun, um errettet zu werden? Und der sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Der Paulus hatte Freundlichkeit, Liebe, Güte, Sanftmut, sogar für den Kerkermeister, der ihn wirklich misshandelt hat. Wenn wir in unserem Herzen merken, dass der innere Mensch gerade angefochten wird, dann sollen wir die Frage stellen, Herr, was willst du mir lernen durch diese Schwierigkeiten? Wie wir vorher aufgelistet haben, das Leben ist voll mit Überraschungen. Jede Überraschung will uns was lernen, oder? Will uns zeigen, wo sind unsere Prioritäten? Geht irgendwas in unserem Leben kaputt? Ein Ding, vielleicht etwas, das sehr wertvoll ist. Ist das das Ende des Lebens oder ist das nur ein Ding? Und wir erwarten, dass Gott uns dann hilft, mit diesem Ding irgendwie dieses Problem zurechtzukommen. Erleben wir andere Herausforderungen, vielleicht richtig, richtig schwierige, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Trotzdem, der Herr weiß ganz genau, wie es weitergeht und was er tun wird. Wovon will Jesus mein Leben reinigen? Vielleicht gibt es eine falsche Denkweise, die der Herr aus meinem Leben entfernen will? Wie will der Herr Jesus, dass ich denke? Wie kann ich mich auf seinem Geist durch sein Wort stützen? Ich glaube, diese Liste der Frucht des Geistes sind für uns ein gutes Selbstdiagnose-Werkzeug. Sobald ich merke, in meinem Herzen fehlen diese Dinge, dann kann ich daraus schließen, dass ich nicht nach dem Geist wandle, sondern im Fleisch. Dass es nicht der Geist ist, der mein Leben beherrscht, sondern mein Fleisch. Wenn ich in meinem Herzen sehe, ich habe nicht diese Frucht des Geistes, sondern ich habe in meinem Herzen andere Schwierigkeiten. Die Werke des Fleisches sehen wir in 19 bis 21. Das lese ich jetzt nicht durch, aber wir sehen hier zwei unterschiedliche Innenwelten. Und zwar eine, das vom Heiligen Geist beherrscht wird und eine, der vom Fleisch beherrscht wird. Im 2019 will der Herr, dass wir seine Gnade erleben dürfen, dass wir in ihm wachsen, dass wir uns nicht entmutigen lassen, dass wir uns nicht durch unsere Gefühle in die Irre führen lassen, sondern uns auf die Wahrheit des Wortes Gottes stützen. Und das bringt uns zu unserem dritten Punkt heute. Die Herrlichkeit, die Gott für uns vorbereitet hat, ist unvergleichlich besser als unsere gegenwärtige Lage. Jesus sagte, wie schwer es ist für jemanden, der reich ist, im Himmelreich Gottes hineinzukommen. Der Grund dafür ist, reiche Menschen, starke Menschen glauben, sie brauchen nichts. Sie glauben, sie haben alles im Griff. Sie glauben, dass Gott ihnen nichts anbieten könne, weil sie eh alles haben, was es geben könnte. Was für ein Trugschluss. Wie Jesus sagte, vom reichen Mann, der in der Nacht gestorben ist. Er war reich in dieser Welt, aber nicht reich vor Gott. Du kannst wie Lazarus in Lukas 16, der gestorben ist, der arm war, der ein Bettler war. Du kannst arm sein wie ein Bettler, aber wenn du Jesus Christus hast, bist du reicher als der reichste Mensch, der ihn nicht hat. In Lukas 16 verwendet Jesus dieses Beispiel von dem reichen Mann, der gestorben ist und in der Hölle kommt, Gehenna kommt, und dann der Lazarus, der gestorben ist und dann im Paradies aufwacht. Jesus hat es gesagt, was bringt es jemanden, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Paulus denkt an das, was er nicht sehen kann, weil er verstanden hat, das, was ich nicht sehen kann, ist das, was wirklich real ist, bleibend ist, nicht weggeht. Er sagt uns, dass dieses Bedrängnis ist schnell vorübergehend und leicht. Du sagst, okay, Paulus, das ist eine Glaubensperspektive. 5x40 minus einmal geschlagen, Schiffbruch, Hunger, Durst, Not, Leid, alle diese Dinge leicht vorübergehend. Und wir wissen auch nicht, was diese Pfahl im Fleisch war. Irgendwas hat der Paulus erlebt, das ihn täglich das Leben schwer gemacht hat. Entweder war das eine gesundheitliche Situation oder es war ein geistlicher Angriff. Wir wissen es einfach nicht. Und Paulus bittet, bitte nimm das mir weg. Und Gott sagt, nein, das ist für dich da, damit du demütig bleibst. Und Paulus sagt, gut, dann freue ich mich in meiner Schwachheiten. So, in diesem Zustand sagt er, es ist leicht und schnell vorübergehend. Und er schaut auf das Ewige. Es verschafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Weißt du, ein Mensch, der Jesus nicht kennt, der kann nur für hier und jetzt leben. Und deswegen gibt es solche Aussagen wie zum Beispiel Hauptsache gesund, wie immer wieder erwähnt wird, oder ja, Hauptsache wohlhabend. Also du musst halt genug verdienen. Wenn du genug verdienst, dann bist du glücklich. Oder Hauptsache kein Stress. Also das haben wir immer wieder gehört. Oder das hört man sehr oft. Kein Stress, mach dir keinen Stress drüber. Aber liebe Geschwister, manchmal sollten wir uns Stress machen über ein paar Sachen. Also manchmal ist Stress genau das, was der Herr will. Selbstbeherrschung wird uns dazu führen, dass wir mit voller Kraft etwas angehen und ein bisschen unter Stress stehen. Also kein Stress ist kein Lebensmotto. Das ist nicht, was der Herr Jesus erlebt hat. Ich glaube, der Herr Jesus hat extrem viel Stress in seinem Leben gehabt. Wenn du nur überlegst, wie oft er irgendwo hingegangen ist und da stehen die Menschen massenweise an und jeder will mit ihm Zeit verbringen. Und was hat der Herr gesagt? Oh, Stress, nein, ich gehe weg. Das sind nicht unser Lebensmotto, das kann nicht unser Lebensziel sein. Kein Stress, Hauptsache gesund, Hauptsache wohlhabend. Alle diese Dinge sind nicht, wofür wir leben. Hauptsache ist, dass wir für den Herrn Jesus leben. Hauptsache errettet durch das Blut Jesu. Hauptsache ein Diener Jesu mit meinem Leben. Hauptsache ich schaue auf das Unsichtbare, nicht auf das Sichtbare. Dass mein Leben für den Herrn, ob ich nun esse oder trinke oder sonst noch irgendwas tue, tue ich alles zur Ehre Gottes. Und die Herrlichkeit, die Gott für uns vorbereitet, ist unvergleichlich besser als unsere gegenwärtige Lage. Dieses Bedrängnis, hier ist einfach diese Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben. Glauben wir das? Glauben wir das? Weil wir können das lesen und wir können das natürlich mit unserem Kopf sagen, ja, ja, das hört sich schön an und ja. Aber wenn wir das wirklich glauben, dann wird unser Denken auch anders sein. Dann werden wir auch das, was wir sagen, wer eine ewige Lebensperspektive hat, wird trotz Widerstand und Herausforderung dem Herrn mutig dienen. Das heißt, wenn diese Überraschungen im Leben vorkommen, die uns entmutigen könnten, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet haben, oder vielleicht haben wir schon irgendwie erahnt, aber jetzt, boom, jetzt hat es richtig zugetroffen und jetzt müssen wir mit den Folgen leben und jetzt ist es Realität und wir sind dazu versucht, entmutigt zu sein. Aber diese Situationen kommen vor und unser Denken, statt zu sagen, ah, arme ich, und wir fangen an mit Selbstmitleid, ein kleines Liedchen zu singen, wie schlimm das Leben ist für mich, wir backen uns einen Kuchen, wir machen eine Selbstmitleidparty und sagen, kommt alle zu mir und wir wollen gemeinsam weinen, wir wollen gemeinsam klagen, wir wollen gemeinsam wirklich erzählen, wie schlimm das Leben ist. Statt das zu tun, sagen wir mit innerlicher Kraft, Herr, du bist mein Gott. Du bist meine Hoffnung. Du bist meine Freude. Eines Tages bin ich bei dir. Eines Tages bin ich erlöst von all diesen Schwierigkeiten. Herr, hilf mir durch diese Herausforderung, meinen Blick von dir nicht wegzugeben. Mein Blick auf dich noch mehr zu richten. Weil du die einzige Bedeutung bist für mein Leben. Weil du mein Leben Bedeutung geschenkt hast, ewiges Leben gegeben hast und ein Lebensziel gegeben hast. Und ich kann mein Lebensziel erreichen in dieser Situation. Und was ist mein Lebensziel? Alles zur Ehre Gottes zu tun. Es ist interessant, weil wenn man 2. Korinther weiterliest, spricht Paulus in Kapitel 5, Vers 1 und dann auch Vers 9 ganz wichtige Dinge an. Vers 1 sagt er, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, okay, irdische Zeltwohnung, was ist das? Das ist der äußere Mensch. Das ist unser Körper. Wenn das abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Schaut die Ewigkeit an. Und dann Vers 9. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen. Das kannst du tun in jeder Lebenssituation, in jeder Herausforderung. Du kannst Gott wohlgefallen, indem du im Glauben damit umgehst. Dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. okay, ob ich lebe oder dann in der Situation sogar sterbe. Denn, Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat. Es sei gut oder böse. Und hier haben wir wieder so eine Stelle, die uns zeigt, dass wir Verantwortung tragen für unsere Reaktionen, für unsere Entscheidungen, dass der Herr Jesus uns zur Rechenschaft ziehen wird, wie wir mit seinem Wort umgegangen sind. Ob wir das Gute getan haben als seine Kinder, die guten Werke, die er für uns vorher vorbereitet hat, wie Epheser 2, Vers 10 sagt, oder ob wir unseren eigenen egoistischen Weg gegangen sind. So Paulus denkt an das Ewige. Paulus denkt an die Zeit, wo er vor Jesus als sein Richter, Retter, aber auch Richter, nicht in einem juristischen Sinn wie Verdammnis, sondern Bewertung, Auswertung. Wofür hast du gelebt? Und das motivierte ihn für sein Leben. Auch und sagt deswegen, meine Bedrängnisse, die sind schnell vorübergehend und leicht. Aber das, was auf mich zukommt, in der Ewigkeit, das bleibt. Und das hat wirklich einen Wert. Richte deinen Blick weg vom Menschen und Materialismus oder wenn wir jetzt Materialismus verwenden, das Irdische, das Sichtbare, das Materielle. Richte es davon weg und betrachte die Schönheit deines Herrn, die Herrlichkeit seines Reiches.